Ich dachte, vorher war mein Leben spannend, aber das waren eher Wellenlinien. Jetzt sind es Zickzack-Ausschläge nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Ich liebe das aber. Ich liebe, was ich tue, ne? Wenn ich es ein bisschen besser zeitlich im Griff kriegen würde.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des HMS-Podcasts. Ich bin Julia, eure Host in dieser Episode. Zusammen mit unserem kleinen Team interviewen wir HMS-Alumni, um euch die Wege nach dem Abschluss näher zu bringen. Heute zu Gast ist Eugen Cross. Eugen hat 2016 seinen EMBA-Abschluss an der HMS gemacht und kurz darauf sein eigenes KI-Startup Iconics gegründet. Bereits 2020 hat er seine Geschichte in diesem Podcast erzählt. Hört also gerne einmal in Folge 6 rein. Seitdem ist einiges passiert. Im Zuge unseres Gesprächs erfahrt ihr, wie herausfordernd das Startup-Leben auch viele Jahre nach der Gründung sein kann, wie man mit Ups und Downs umgeht und wie plötzlich sich Karrierewege verändern können. Ein kleiner Disclaimer vorab, diese Folge wurde bereits am 27. März aufgenommen. Am Osterwochenende vom 30. März hat Eugen seine Geschäftsführertätigkeit bei Iconics beendet. Er bleibt dem Unternehmen allerdings weiterhin erhalten. Viel Spaß und lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Ja, hallo Eugen, schön, dass du heute da bist. Freut
Danke
mich sehr.
Danke für die Einladung.
Kameramann, Produzent, Gründer, CEO. Wenn man so deine Biografie liest, könnte man sagen, du bist ein regelrechter Medien-Allrounder. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben?
Natürlich sehe ich mich als Medienschaffender. Ich sehe mich aber, obwohl ich viel im technischen Bereich gearbeitet habe, mehr als Content Creator, würde man heute sagen. Also als jemand, der Content produziert und der eine Leidenschaft für Content hat. Dass ich jetzt mehr auf der technischen Seite arbeite, das hat sich so ergeben, weil ich mich dafür interessiere und eine Lösung für das Problem gesucht habe. Aber tief in mir, wenn ich so mich selbst sehe von außen, dann bin ich noch immer jemand, der 20.15 Uhr, ein Vorhang geht auf, eine Show beginnt, 10.000 Menschen in der Halle und ich irgendwo in einer Position da mittendrin. Ich liebe live. Ich liebe, wenn man spürt in der Halle, da ist Vibration und wenn man das dann auch noch transportieren kann über ein Medium, hat man ja eigentlich alles richtig gemacht. Und dafür ist meine Leidenschaft und jetzt versuche ich halt Technologie zu bauen, um anderen, die Content produzieren, das Leben leichter zu machen.
Was bedeutet das denn konkret? Was genau für eine Lösung hast du denn entwickelt?
Wenn man ein bisschen zurückgeht, der letzte Film, den ich gemacht hatte, war für einen Fernsehsender aus Salzburg. Und ich war in Mexiko und bin zurückgekommen und hatte feudale 21 Schnitttage. Aber das eine Interview, das hatte 2 Stunden gedauert auf Spanisch und ich musste 2 Tage auf das Transkript warten. Das ist 2012 gewesen. Und damals habe ich schon nach einer Lösung gesucht, die mir dieses Transkript schnell liefern kann, weil ich wollte keine 2 Tage Schnittunterbrechung haben. Auch bei 21 Tagen, es ist einfach, es hat überhaupt nicht in meinen Zeitplan gepasst. Und damals habe ich nach einer technischen Lösung gesucht, die mir schnell etwas transkribiert und übersetzt. Rudimentär hätte mir gereicht. Ich spreche ein bisschen Portugiesisch, ich hätte mich da zurechtgefunden und hätte zumindest den Rohschnitt fertig machen können. Und damals bin ich daran gescheitert. Es gab noch keine KI, also es gab schon KI, aber nicht im Alltag. Und als ich dann während meines Studiums hier in der HMS damit zum ersten Mal in Berührung gekommen bin, so, dann war das so ein ganz entfernter Begriff am Horizont, im Nebel. Und mich hat das aber irgendwie gepackt und ich wollte wissen, was ist KI, was macht man mit KI? Und mein Ziel war, eine Plattform zu bauen, wo alle KI-Lösungen an einer Stelle sind, sodass man sich eben nicht an unterschiedlichen Stellen, unterschiedliche Provider für Gesichtserkennung, für Spracherkennung, für Übersetzung, all diese Features suchen muss, sondern dass man die an einer Stelle hat. Und das war unser erstes Produkt, eine Meta-Plattform. Wir hatten sozusagen all die Provider, die großen, die kleinen, zusammengetan und gesagt, es gibt eine Schnittstelle, wir kuratieren, wir sagen, das ist Best Result, das ist Budget Result. Das war das erste Produkt, bis Corona kam. Und ursprünglich, wenn ich so ganz tief in mich gehe und dieses Thema kommt gerade wieder auf, wollte ich ja eigentlich nicht nur eine technische Lösung machen, sondern ich wollte das Nutzerverhalten mit einbeziehen. Als ich hier studiert habe, sind viele Themen darüber gegangen, dass man Daten hat. Daten über Kunden über den Absprungraten und so. Aber das waren immer Marketing und Sales, die diese Daten hatten. Und ich habe gesagt, Leute, wir, die Kreativen, die Content produzieren, müssen doch Daten haben. Wir müssen lernen, wenn wir die Zielgruppe Julia in der Sekunde 20 verlieren, möchte ich wissen, was habe ich da falsch gemacht? Was ist im Storytelling falsch gewesen? Und das war vielleicht auch ein bisschen zu früh, weil die Computer, die GPUs waren noch nicht vorhanden. Aber jetzt ist die Zeit, wo man mit Generative AI Geschichten automatisiert erzählen kann. Aber was nützt einem eine Geschichte, die nicht richtig erzählt wurde, weil das Storytelling nicht passt? Und ich glaube, wir sind jetzt da angekommen, um genau das wieder zusammenzubringen, was ich eigentlich schon 2016 machen wollte, nämlich Inhalte und die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden und das im Match, wie sich der User verhalten hat. Wie habe ich das Publikum begeistert? Damals hatte ich leider kein Business Model. Ich wollte Kreative dabei unterstützen, relevanteren Content zu produzieren. Und die Kreativen würden dafür nicht wirklich bezahlen. Das ist ja viel auch Bauchgefühl. Aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden mit einem Partner, wo wir den Gedanken, den wir damals hatten, in einem Umfeld zur Geltung bringen können, wo eben ein Business Model dahinter ist. Und vielleicht geht jetzt wieder so eine Schleife zurück, back to the roots, und wir sind vielleicht jetzt in der Lage, das zu machen, was ich mir eigentlich 2016 schon vorgenommen hatte.
Den EMBA an der Hamburg Media School hast du ja 2016 abgeschlossen. 2018 war ja dann die offizielle Gründung von Iconics. Ich glaube, dieser Schlüsselbegriff ist noch gar nicht gefallen. Iconics, das ist deine Firma. Was genau macht denn Iconics heute im Jahr 2024? Also wie würdest du dein Produkt einem Laien erklären?
Iconics ist ein Solution Provider, ein KI Solution Provider. Im Gegensatz zu dem ersten Ansatz, eine Plattform zu bauen, wo viele Features sind, ähnlich wie ein Zahlungsdienstleister, der verschiedene Zahlungsmethoden anbietet, haben wir nur Technik angeboten. Und was wirklich viel besser funktioniert, ist Solutions anzubieten. Lösungen aus vielen einzelnen Features. Und um da den kurzen Bogen zu machen, wir hatten diese Plattform, sind 2020 das erste Mal gestruggelt, weil Corona alle Medienkunden dazu gebracht hat, jeglichen Auftrag sei ja noch so klein zu stornieren. Und haben während der Corona-Pandemie gemerkt, dass diese Live-Transkription, jeder war zu Hause, wir brauchten eigentlich eine Lösung, um nach einem Call auch wieder ein Transkript zu haben, das zu durchsuchen, haben wir uns auf diese Live-Transkription spezialisiert. Und daraus ist unser Produkt geworden, das jetzt im Moment das Produkt ist, das wir am stärksten vermarkten. Und das besteht eben aus mehreren Features. Also es ist nicht nur einfach Audio-Spracherkennung, das machen ja viele, sondern es ist Spracherkennung im Kontext von live. Es muss also in einem kontinuierlichen Stream sein, nicht, dass man eine Datei hochlädt und wieder zurückbekommt. Es müssen Formate angenommen werden, es muss prozessiert werden, es muss encoded werden. Wir können es auch in 30 Sprachen übersetzen und dann muss es wieder als Stream rausgehen, entweder mit Untertiteln eingebrannt oder in unterschiedlichen Formaten. Das ist ein Produkt. Vorher waren es technische Features und dieses Produkt lässt sich viel, viel leichter vermarkten, als wenn man Einzelteile vermarktet.
30 Sprachen, das heißt, ihr seid auch international tätig oder bezieht ihr euch da explizit auf den deutschen Markt?
Also wir haben inzwischen auch Kunden außerhalb der Dachregion. Das ist natürlich das Ziel, Skalierung. Auf der einen Seite ist Fokus wichtig. Ich bin niemand, der sehr gerne, sehr spitz sich um eine Sache kümmert, sondern ich schaue mir immer gerne das ganze Bild an. Wir müssen uns fokussieren einerseits, dass wir die Kunden, die wir jetzt in der Pipeline haben, auch closen, dass wir auch zeigen, wir können Geld verdienen und in welcher Geschwindigkeit. Aber für mich ist natürlich auch wichtig, dass ich einen Kunden in Südamerika habe, einen in Nordamerika habe, einen im Nahen Osten. Und das sind so diese Pilotprojekte, wo man sagt, okay, das kann man auch noch mit einem Rechenzentrum in Deutschland bedienen. Aber natürlich geht es darum, das Ganze dann auch weltweit auszurollen. Ob wir das schaffen oder ob wir unseren Sweet Spot tatsächlich dann in Deutschland finden, das kann ich nicht sagen. Aber Europa ist auf alle Fälle ein etwas, wir sind ein europäisches Unternehmen. So ist unser Selbstverständnis. Wir haben europäischen Datenschutz ganz weit, tragen wir vor uns her und sagen, wir sind datenschutzkonform. Die Daten gehen eben nicht zu irgendwelchen Cloud-Providern und werden weiterverarbeitet, sondern wir haben tatsächlich diesen Workflow und wir speichern nichts davon und wir trainieren nicht weiter mit den Daten von anderen. Und das ist ein USP, der gerade für sensible Kunden ganz, ganz wichtig ist. Wir haben ja begonnen mit Medien, klarerweise, da komme ich her. Dann haben wir relativ schnell gemerkt in der Corona-Pandemie, dass Government auch einen riesen Need hat, auch die müssen auch barrierefrei sein. Das heißt, es ist eine Verpflichtung dazu. Und da hatten wir das Glück, dass wir einen Landtag und die Bundespressekonferenz als erste Kunden bekommen haben. Und wenn Herr Scholz jetzt eine Pressekonferenz hält und das auf seiner Webseite streamt, dann gibt es immer noch einen barrierefreien Stream dazu mit Live-Untertiteln. Die kommen dann von uns. Und das war unser Einstieg in eben Government. Dauert viel länger, aber ist dafür, hat größere Volumina im Normalfall, wenn man über Staatsanwalt spricht oder Staatsanwaltschaft spricht oder über die Polizei oder alle Ministerien. Das ist schon viel mehr als in Medien. Und jetzt eine dritte Zielgruppe durch unseren neuen Gesellschafter ist ein Callcenter. Callcenter müssen auch den Kunden schneller bedienen und KI kann da ganz viel Unterstützung leisten, wenn man die Sprache erkennt und dann dahinter noch andere Solutions hat, wie zum Beispiel, dass man die ganzen Daten im Large Language Model hat, was die Kundin vorher schon gebraucht hat und die KI sofort dem Mitarbeiter einen Vorschlag macht, wie man diesen Use Case schnell beendet, weil dann auch ganz klar jede Minute Geld ist. Und dieses Business Model mussten wir früher mal erklären. Jetzt inzwischen erklärt sich's fast von selbst.
Das ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Sammlung an Kundinnen und Kunden. Was ich mich gerade so gefragt habe, ist, ihr habt ja eine Speech-to-Text-KI und KIs müssen bekanntermaßen trainiert werden. Jetzt wart ihr ja sehr, sehr früh am Markt. 2016 hat es die Idee, 2018 habt ihr dann tatsächlich gegründet. Wie habt ihr das angestellt? Womit habt ihr eure KI trainiert? Wie hat das funktioniert? Und wie war vielleicht auch da der Datenschutz auch ein Problem?
Am Anfang haben wir nur Fremd-KIs genutzt. Also wir haben das angebunden, was am Markt war. Wir hatten nur einen Algorithmus geschrieben, der aus verschiedenen Modellen die besten Ergebnisse gezogen hat. Und deswegen waren wir in deutscher Sprache relativ weit vorne, weil Deutsch war 2017 schon begonnen als Stipendium. Ja? 18 war die rechtliche Gründung, aber 2017 habe ich das Exist-Gründerstipendium bekommen mit meinen Co-Foundern. Da war es so, dass wir in der deutschen Sprache einfach so einen Vorsprung hatten, weil wir eben aus mehreren Modellen die Essenz geholt haben. Das braucht man heutzutage nicht. Heute sind einzelne Modelle auch sehr gut. Das sind zwei Sachen. Wir trainieren auch, aber nur auf einem oberen Level. Wir haben sozusagen immer mehrere Modelle und wir trainieren das eine Modell weiter, indem wir dem Modell Sachen beibringen, das es noch nicht kann. Ja, wir sind aber so offen, und das ist auch ein USP von uns, dass wir sagen, wir können nicht nur in der Cloud bei jedem x-beliebigen Cloud-Anbieter sein, sondern wenn es ein neues Modell geben sollte, das von irgendeinem Anbieter aus Portugal kommt und in Deutsch vielleicht besser ist, dann können wir diesen Anbieter sofort entweder extern integrieren oder lizenzieren und in unser Produkt mit einbauen. Das heißt, wir sind völlig agnostisch, was das angeht. Wir haben zwar jetzt 30 Sprachen im Angebot, circa, aber mein Ziel ist es, die EU irgendwann mal zu überzeugen, mit uns zu arbeiten. Und da fehlen uns zwei EU-Sprachen, nämlich Gälisch und Maltesisch. Ich glaube nicht, dass wir jemals so genug Kunden haben, dass es sich lohnen sollte, dass wir selbst ein Modell haben oder trainieren oder lizenzieren und bei uns laufen lassen. Das würden wir extern anbinden, wenn es tatsächlich jemanden gibt, der sowas anbietet. Und ich glaube, dieses nicht alles selbst machen, sondern schnell zu Lösungen kommen, schnell in so einem Sandbox ein Proof of Concept zu schaffen, auch mit externen Lösungen. Das ist das, was bei uns immer zu lang gedauert hat. Wir hätten viel schneller auch zu Ergebnissen kommen können, wenn wir eben nicht immer das ganze Bild gesehen hätten und immer alles mit richtig gut machen wollten, sondern viel schneller mit einem Proof of Concept, erster Kunde, Unterschrift, wenn das funktioniert, dann mit dem zu arbeiten. Und am Anfang haben wir sehr viel Zeit verloren, das nicht zu machen. Mir hat einmal jemand gesagt, ein MVP ist ein Produkt, für das du dich irgendwann mal schämen wirst. Also wirklich hingerotzt. Ja? Und dieses nicht alles perfekt machen zu wollen, das habe ich erst später lernen müssen, sondern zu sagen, okay, lass uns schnell was ausprobieren. Aber es gibt halt auch wenige Kunden, die bereit sind, da so ein Proof of Concept zu machen und dass die jemanden abstellen und sagen, ja, wir sind wirklich interessiert und lass uns das mal probieren. Und so visionär, dass sie das auch zulassen und sagen, okay, wir können uns vorstellen, wie das als Produkt später aussehen wird. Ich habe dazu zwei Extrembeispiele. Wir hatten einen Fernsehsender mal kennengelernt, noch vor Corona, die hatten Interesse angedeutet, mit uns zu arbeiten. Nach Corona haben wir die Gespräche weitergeführt. Wir hatten dann 6 Monate über Datenschutz gesprochen und irgendwann mal wurde der Sender Kunde von uns. Ganz kleines Volumen, also nichts, was uns am Leben halten würde. Aber für uns wahnsinnig wichtig, weil es ein sehr renommierter Privatsender aus Deutschland ist. Insgesamt waren das 33 Monate.
Wow.
Und wir haben Sales-Zyklen von 18 bis 24 Monaten, aber das, in dem Fall hat es 33 Monate gedauert, weil Corona dazwischen war. Das ist die Hölle für ein Startup. Das geht gar nicht. Extrembeispiel Nummer zwei. Als der Krieg in der Ukraine begonnen hatte, habe ich unseren Kunden vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir unsere Nachrichten mit ukrainischen und russischen Untertiteln versehen, damit die Menschen, die jetzt gerade ins Land kommen, auch Nachrichten schauen können. Das konnten wir in 30 Sekunden hätten wir es aufsetzen können. Und die renommiertesten Nachrichtenunternehmen dieses Landes haben sofort Juhu geschrieben und gesagt, ja toll, sind aber am Schluss nicht dorthin gekommen, es zu tun, weil die Sorge, dass ein Fehler passiert, viel größer war, als es einfach zu sagen, wir versuchen das mal. Es ging so weit, dass eine Redaktion eines internationalen Senders, die eine muttersprachliche Redaktion auch hatten für diese russischsprachigen Sachen, gesagt hat, wir können ein Leerzeichen vor dem Komma nicht senden. Also auf diesen so kleinteilig. Ja. Es gab sogar den Spruch, wenn wir einen Fehler mit den Untertiteln machen, beginnt wegen uns der Dritte Weltkrieg. Das heißt, ein wirklich, ja, da kann ich auch nichts dagegen sagen. Sagen, okay, wenn ihr es nicht wollt, dann wollt ihr es einfach nicht. Und das ganz andere Beispiel war, wir waren ja ein Teil des Next Media Accelerator und der Christoph Hüning hat erwähnt in einem Gespräch, einem Fernsehsender aus Berlin, dass wir das machen könnten. Und die haben sich von sich aus an einem Mittwoch gemeldet, haben Donnerstag bereits reklamiert, weil ich nicht geantwortet hatte auf die Mail. An einem Freitag um 16 Uhr sind wir zusammengesessen. Freitag 19 Uhr ist der Fernsehsender 24/7 mit russischen Untertiteln auf Sendung gegangen. Am nächsten Tag ist der nächste Sender 24/7 auf Sendung gegangen. Man kann das ja auch sagen, das war Axel Springer. Denn das Mindset war ein anderes. Und ich bin jetzt, und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil das Mindset war, wir wollen das ausprobieren. Das ist ein Statement. Wir wollen jetzt auf YouTube russische Untertitel in unseren Nachrichten haben. Und dann ist einfach es schnell gegangen und dann haben sich alle zusammengesetzt, okay, wie finden wir eine Lösung? Und ich glaube, es gibt viel zu wenige Unternehmen, die mit Startups arbeiten, die so schnell etwas ausprobieren. Weil man kann es ja nach 3 Monaten wieder vom Sender nehmen. Oder in dem Fall hat es 12 Monate gedauert und dann waren entweder die Quoten nicht gut oder ich glaube, irgendeine IP-Adresse wurde blockiert. Whatever. Es ist mal losgegangen. Es war für uns wahnsinnig wichtig, auch mit so einem großen Player zu arbeiten. Wir hatten eine Reputation dadurch. Es wurde ein Pressebericht geschaltet. Dadurch habe ich diverse Anrufe bekommen. Ah, mit denen macht ihr das ja auch. Und für ein Startup ist das wahnsinnig wichtig. Und ich wünsche mir, dass es viel mehr Unternehmen gibt, die so ein Mindset aufbauen und sagen, lass uns neue Technologie schnell in Produktion bringen. Das hilft allen, weil man eben auch daraus lernt, auch der Sender lernt daraus. Aber es hilft auch dem Startup. Und bitte nicht dem Startup sagen, aber dafür müsst ihr es umsonst machen, sondern natürlich wurde es bezahlt. Ja, natürlich haben wir auch Discount gegeben, weil es uns wichtig war. Aber dieses Zusammenarbeiten zwischen so großen etablierten Unternehmen und Startups habe ich einige Male gesehen, aber deutlich zu selten. Und häufig war eben das immer mit dem Preisschild null versehen, zumindest bei der Erwartungshaltung so. Und ich glaube, wenn wir wirklich Innovation voranbringen wollen, dann müssen wir viel enger mit Startups zusammenarbeiten als etablierte Unternehmen und eben Sachen ausprobieren. Und ich finde, viele machen das ja auch, Entrepreneur in Residence, dass man eben innerhalb des Unternehmens so ein Schnellboot ist und sagt, lass uns mal ausprobieren, was können wir tatsächlich auf die Straße bringen und schnell machen, was bringt uns weiter. Und in dem Fall muss ich mich bei Axel Springer einfach bedanken, weil das war tatsächlich ein Aha-Erlebnis, das uns geholfen hat und uns einen Schritt weitergebracht hat und die Zusammenarbeit läuft bis jetzt.
Okay, was man bei dir schon so ein bisschen raushört, ist, Startup-Leben ist einfach wahnsinnig schnelllebig. Jetzt ist ja mittlerweile Iconics schon ungefähr 6 Jahre alt. Das ist ja für ein Startup wirklich lange. Die meisten Startups überleben ja nicht mal die ersten paar Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass es da ja einige Ups und Downs gab und du hast ja auch gerade erwähnt, dass gerade die Corona-Pandemie für euch auch sehr schwierig war.
Ja, über Ups und Downs kann ich den ganzen Abend reden. Also ich rede auch sehr ohne Maskierung über die Downs, weil ich glaube, darüber sollten wir viel öfter sprechen, über Fuck-Up-Stories, weil wie du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Startup ein IPO macht, ist deutlich geringer als eine Pleite. Und über die Pleite wird aber nicht gesprochen. Und auch eine Pleite muss gemanagt werden und muss nicht das Ende bedeuten. Ja, wir hatten viele Ups und Downs. Und das erste große Down kam tatsächlich während der Corona-Pandemie. Da hatten wir im Dezember 21 hatten wir ein Letter of Intent einer Finanzierung. Dann kam Corona, die ist zurückgezogen worden. Wir waren zu dem Zeitpunkt rund, also ich glaube 15 Vollzeitäquivalente waren es, aber es waren 37 Gesichter. Ich kann mich an die Zahlen noch erinnern. Und ja, wir mussten dann, glaube ich, im März 2020 musste ich das erste Mal vor die Leute treten und sagen, tut mir leid, es geht nicht weiter. Und was ich aus der Zeit mitgebracht habe, ist so das Gefühl, wie ich mich gefühlt habe, als ich da in diesen Raum gegangen bin. Aber ich kann mich auch erinnern an dieses positive Gefühl, als alle mir nachher gesagt haben, Eugen, kein Problem. Ich wusste das Risiko. Wenn du mich wieder brauchst, ich komme wieder. Und das war, hat mich gerührt. Ja? Also das war wirklich toll. Und da hatte ich dann irgendwie ein halbes Jahr überlebt, alleine mit ein bisschen Hilfe von ein paar Entwicklern, die wussten, das wird kein Geld dafür geben oder irgendwann später vielleicht. Wir hatten dann glücklicherweise später noch die Leute bezahlen können. Und hatten ein neues Team aufbauen müssen. Und dann gab es wiederum unsere Investoren. Es gab ein Programm der Stadt Hamburg, von der IFB, das Corona Rescue Fund hieß es, das uns weitermachen hat lassen. Und wir haben uns dann eben auf diese Live-Transkription gestürzt und waren dann relativ schnell wieder 7 Feste, 7 Freie. Und es ging aber dann nicht so richtig voran. Also ich glaube, einer meiner größten Fehler war, zu unterschätzen, wie schwierig B2B-Vertrieb ist und auch mir einzugestehen, dass ich vielleicht kein Vertriebler bin. Ich bin öfters auf Veranstaltungen gewesen, auf Bühnen gestanden und dachte mir, die Begeisterung von den Managern, die hier im Publikum sitzen und glänzende Augen haben, das ist schon Vertrieb. Nee, das eben nicht, das dauert noch sehr viel länger. Und ich habe lange gebraucht, um die Leute zu finden, die Personen zu finden, die nachher das Closing machen. Und ich liebe es nach wie vor, neue Sachen anzuschieben, aber ich weiß auch, dass ich nicht der Closer bin, der dann diese Verträge macht und noch hart verhandelt. Dazu liebe ich das Produkt auch viel zu sehr. Ja, mich macht es ja schon glücklich, wenn jemand es nutzt. Ja. Und wir hatten damals keinen richtigen Vertriebler und wir hatten auch das Geld nicht, um Vertriebler einzustellen. Das ist wahnsinnig teuer im Bereich Software as a Service. Und zu Recht, weil wenn die ein paar Millionen an Umsatz machen, dann sollen sie natürlich auch gut verdienen. Aber wenn man das erstmal anschieben muss und die ersten 12 Monate wird nichts reinkommen, sondern es dauert eben länger, dann braucht man einen Puffer und den Puffer hatten wir nie. Und das zweite Down kam dann, als wir wieder eine Finanzierung hatten, 2023. Es war ein Unternehmen aus Luxemburg, mit dem wir gesprochen hatten. Da waren wir aber schon relativ knapp. Wir wussten, die Runtime geht zu Ende. Aber es war ein gutes Gespräch. Wir hatten mehrere Gespräche geführt. Es wäre jetzt anmaßend zu sagen, dass das sicher gewesen wäre. Sicher ist es immer erst, als wenn es unterschrieben ist. Und dann hat der Krieg begonnen und das Geld war aus Russland und dementsprechend konnten wir diese Gespräche nicht fortsetzen. Wir hatten dann nochmal eine Crowdfunding-Kampagne versucht im Sommer, die ist völlig in die Hose gegangen und zuletzt hat eine Privatperson investieren wollen. Ich dachte, so von das Volumen, das wir gebraucht haben, war 500.000. Ich dachte, der wird 50.000 vielleicht machen und der hat dann gesagt, nee, ich mach das Ganze. Und da habe ich mich auch gewundert, da muss das relativ schnell gehen und eine Woche später am Tag der Unterschrift hat er mich angerufen und sagt, Herr Gross, das war ein Arzt, der hat noch nie investiert, ich habe auch in den Verhandlungen gehört, die Vokabel waren ihm gar nicht klar, was sind Liquidationspräferenzen und solche Dinge. Und ich war natürlich happy, dass er das machen wollte, aber am Tag der Unterschrift hat er mir geschrieben, hat er mich angerufen oder geschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Er hat geschrieben, Gier macht blind und er war gierig und es ist ihm dann doch zu viel Geld, um es so einem Hochrisikobereich zu investieren. Und deswegen hat er dann abgesagt. Und dann hatten wir keine andere Wahl, als zu sagen, wir sind zahlungsunfähig. Und das ist natürlich immer das Worst Case, was man nie erleben möchte. Ich hatte aber schon ein bisschen mich vorbereiten können und das hat geholfen, dass ich an meiner Seite jemanden hatte, mit dem ich über solche Sachen sprechen konnte. Ein Insolvenzanwalt, mit dem ich befreundet bin, der mir immer nur erzählt hat, wenn er Firmen kennenlernt, ist das ja am Ende des Lebenszyklus, also wenn sie Fehler gemacht haben. Und wir sind schon häufiger zusammengesessen in den letzten Jahren. Und ich wusste, was auf mich zukommt, und ich wusste auch, wann es rechtlich kritisch wird, was ganz wichtig ist. Man muss vieles richtig machen. Man muss aufpassen, dass man nicht selbst in Haftung kommt, dass man keine juristischen Fehler begeht, die nachher persönlich an mir hängen geblieben wären. Und die zwei, drei Mal, die wir vorher schon zusammengesessen sind, hat sich das aber kurz vorher wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Und wir sind dann immer ins Le Plat du Jour, ein Restaurant in der Hamburger Innenstadt gegangen und haben gut gegessen und eine Flasche Wein getrunken. Aber diesmal ist es nicht gut gegangen. Diesmal ist es wirklich schief gegangen. Ich musste mit seiner Unterstützung Insolvenz anmelden. Und dann gibt es natürlich 100 Möglichkeiten, wie das geht. Und die Option, die für mich nicht in Frage gekommen ist, ist einfach, mich zurückzulehnen und sagen, so Ausschluss, that's it. Als Geschäftsführer ist man ja auskunftsverpflichtet, aber nicht, dass man jetzt mitarbeitet. Wenn man nicht bezahlt wird, braucht man natürlich auch nicht arbeiten. Aber ich hatte mich blöderweise schon viele Monate vorher nicht bezahlt, weil ich natürlich immer alle anderen nach vorne gestellt hatte. Und das tat mir persönlich auch wirklich weh. Also es war finanziell ein Desaster. Und wir hatten dann einen Verwalter zugewiesen bekommen, der glücklicherweise, und das war ein richtiger Glücksfall, verstanden hat, was wir tun, und uns gesagt hat, ich verstehe gar nicht, dass Sie nicht finanziert werden und dass Sie kein Geld verdienen. Das, was Sie tun, das ist großartig, habe ich noch nie gesehen. Ich gebe Ihnen mal 3 Monate Übergangszeit. Und in diesen 3 Monaten hatte ich Zeit, eben nach einer Lösung zu suchen. Natürlich ist das eine blöde Situation. Ich wurde nicht bezahlt und bin trotzdem derjenige gewesen, der alles machen musste. Und noch viel mehr, weil die ganzen Freiberufler natürlich auch weg waren. Aber auch da erinnere ich mich hauptsächlich an das Gefühl, das ich dabei hatte, wie viel Unterstützung mir zugekommen ist, wie viel Personen gesagt haben, mach dir keinen Kopf. Weil es haben viele Leute Geld verloren. Also Student, der 1300 Euro Honorar ausstehen hat und nicht bekommt, das ist bitter. Ein Entwickler, der 10.000 nicht bekommt, oder die Stadt Hamburg, die mit der stillen Beteiligung viel verloren hat, meine Gesellschafter, die ein paar Millionen verloren haben. Fast alle haben tatsächlich auch von den Gesellschaftern mir zugesprochen und gesagt, Eugen, pass jetzt auf dich auf, versuch das richtig abzuhandeln. Und das hat mir schon sehr viel Kraft gegeben, hier auch nicht, natürlich gab es den einen oder anderen, der sich meiner Meinung nach nicht gut verhalten hat und gedroht hat. Und es ist natürlich am Abend ganz schwierig, sich nicht 99% der Menschen zu erinnern, die mich unterstützen, sondern man denkt immer an den einen, der herumgepöbelt hat. Aber gut, das gehört dazu. Mein Team war großartig. Die haben alle zu mir gehalten. Wir haben in diesen 3 Monaten alle wirklich zusammengehalten und haben dann einen neuen Gesellschafter gefunden, der übernommen hat und der uns jetzt auch in die nächste Phase gebracht hat. Und da sind wir sehr dankbar. Aber es ist natürlich ein bitterer Einschnitt gewesen, denn alle Gesellschafter hatten Anteile verloren. Ich hatte meine Anteile verloren und letztendlich war es mal mein Baby und jetzt ist es das nicht mehr. Aber es ist trotzdem viel, viel besser, dass es diese Firma noch gibt, dass das Produkt weiter existiert, ich mitbearbeiten kann und das Team dabei ist und wir einfach nicht aufhören mussten. Weil das stelle ich mir ganz schlimm vor, wenn die Server einfach irgendwann mal abgeschaltet werden. Der Code, der geschrieben wurde, einfach weg ist, nichts mehr davon da ist. Das stelle ich mir schlimm vor. Auf der anderen Seite glaube ich, weil ich eben so dran hänge, weil es eben meins ist, ich hätte wahrscheinlich schon viel früher grundlegend harte Einschnitte machen müssen. Ich habe zwar Kurzarbeit gehabt im Frühjahr und so, aber natürlich im Nachhinein ist man immer klüger, man hofft ja immer aufs Beste. Aber die Firma existiert weiter, das Produkt existiert weiter. Es war eine bittere Zeit, die mich aber jetzt nicht kaputt gemacht hat. Also finanziell tut es noch immer weh, ja, keine Frage. Ich bin kein Investor. Aber die mich weitergebracht haben, auch ich glaube auch als Mensch. Ich habe da irgendwann mal so einen Spruch angeblich von Winston Churchill gelesen. Der hat geschrieben, Erfolg dauert nicht ewig, Misserfolg ist nicht das Ende. Was es wirklich ausmacht, ist die Kraft aufzustehen und weiterzumachen. Und ich glaube, mit dem Stehaufmännchen zu vergleichen, da habe ich doch ein paar Mal tiefe Einschläge gehabt, beruflich, aber auch in meinem vorigen Leben als Kameramann. Ich hatte, als Herr Kirch pleite gegangen ist mit 10 Milliarden, war ich gerade mit mehreren Teams in USA bei den Olympischen Spielen und habe einiges ausgelegt an Geld. Und am Schluss hat das auch noch funktioniert. Aber es gab so einige Aus und Abs. Und ich glaube, im Nachhinein hätte ich das mit Anfang 20 überhaupt nicht durchgehalten. Und ich glaube auch, dass es mich seelisch sehr viel mehr belastet hätte als im fortgeschrittenen Alter. Ich bin jetzt 55, glaube ich. Das hätte ich vor 30 Jahren wahrscheinlich nicht durchgehalten. Nichtsdestotrotz, mir hat es natürlich auch einiges an Einschnitten gegeben. Es hat mir viel abverlangt, die 80-Stunden-Wochen, und da sind auch Freundschaften auf der Strecke geblieben. Aber ich glaube, als Anfang 20-Jähriger hätte ich das nicht mitbekommen. Und aus meinem direkten Umfeld kann ich sagen, es gibt viel mehr junge Kollegen, die nach der Gründung einen Burnout haben, worüber auch nicht gesprochen wird, als man das vielleicht in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Und darüber gesprochen wird ja sowieso nicht. Und ich glaube, diese seelische Gesundheit unter Gründern sollte man ein bisschen mehr thematisieren. Denn wenn man gründet, ist man natürlich Feuer und Flamme. Und zu scheitern ist nichts Schönes. Aber wie gesagt, scheitern ist ja nicht das Ende, sondern es geht halt mal bergab. Dann kommt der nächste Berg und dann klettert man halt weiter rauf. Und wo der nächste Berg ist, auf den ich raufklettern muss, weiß ich nicht. Im Moment bin ich ganz froh, hier im Flachland zu leben.
Ja, ich glaube, die Kraft aufzustehen, das hast du auf jeden Fall bewiesen mit deiner Geschichte. Aber wie hast du das denn immer wieder geschafft? Das waren ja doch einige Schicksalsschläge. Ich meine, die Pandemie, der Krieg, du hattest schon erwähnt, ein Investor ist dann doch noch abgesprungen. Wie hast du dich da immer wieder motiviert? Was hat dich da am Laufen gehalten?
Kann ich da gar nicht sagen. Ich würde jetzt gerne eine Heldengeschichte erzählen. Aber das trifft nicht zu. Ich glaube, ich bin einfach ganz einfach gestreckt. Da gibt's einen Berg, da muss ich hoch. Und da jammer ich ein bisschen, ich komme aus Wien, wir haben das Jammern erfunden. Also jammern kann ich richtig gut, ja. Aber am Schluss gehe ich rauf. Ich glaube, dass es mich, also ich habe eine Familie und ein funktionierendes Umfeld. Und ich glaube, wenn ich allein gewesen wäre, hätte mich das vielleicht auch aus der Kurve geschmissen. Wenn man zu Hause sich darauf verlassen kann, dass man so ein heiles Umfeld hat und die Menschen rundherum einen unterstützen, also die hätten jetzt nicht mein Minus aus dem Konto ausgeglichen, aber mich unterstützen, dass ich wieder auf die Beine komme, ich glaube, das ist Gold wert. Und ich habe mir immer eine Grenze gesetzt. Und wenn man so spät gründet, ist das natürlich auch mit einem extremen Einschnitt verbunden, weil das Stipendium von Exist ist Gold wert, aber ich habe vorher gut verdient. Mhm. Und hilft nicht, also hat nicht mal die Fixkosten gedeckt eigentlich. Aber ich habe mir eine Grenze gesetzt. Ich habe gesagt, ich mache so lange Startup und gehe dieses hohe Risiko, solange es nicht einen Einfluss auf meine Familie hat. Also ich wollte nie meiner Tochter sagen, sorry, Reitstunde ist gestrichen. Und hatte natürlich auch das Glück, dass meine Frau gearbeitet hat, früher extern, bevor sie dann bei mir angefangen hat. Dass das auf zwei Beinen gestanden ist, die familiäre Sicherheit. Blöderweise habe ich aber diese selbstgesetzte Grenze damals überschritten, als wir die Finanzierung Ende 21 auf dem Letter of Intent hatten. Dann waren wir eigentlich schon in einer kritischen Phase und keiner hat damit gedacht, dass Corona kommt und das wieder zurückgezogen wird. Da habe ich die Grenze überschritten, weil ich habe fest dran geglaubt, das klappt. Und danach kam ein halbes Jahr, das richtig wehgetan hat, weil ich musste, also ich konnte kaum arbeiten. Also als Kameramann habe ich schon ein bisschen arbeiten können und habe auch die Unterstützung von meinen Auftraggebern gehabt. Da gibt es eine Firma in Berlin, die besonders gesagt hat, wir unterstützen dich jetzt und jetzt kriegst du mehr Aufträge, Punkt. Da war ich schon sehr dankbar, aber es war schon, eigentlich war es für die Familie schon kritisch. Meine Frau hat gut verdient, Gott sei Dank, und deswegen ging es einigermaßen. Aber ich glaube, wenn ich das nochmal machen würde, ich würde viel klarer mir selbst Grenzen setzen und sagen, bis hierher oder vielleicht nicht gleich Vollzeit in eine neue Idee kippen, sondern erstmal Teilzeit und einen anderen Job zu machen, um ein bisschen Sicherheit zu haben. Denn es dauert immer länger. Es dauert immer länger, als man glaubt. Und es sind immer viel mehr Probleme, als man denkt. Und die Finanzierung, die Produktentwicklung, die Kundengewinnung, es dauert alles lang. Und die Geschichten, die man liest, an denen man sich orientiert, ich natürlich auch, dass jemand in 6 Monaten das Produkt und Marktführer und IPO und bla bla bla. Ja, das sind schöne Geschichten, aber da kann ich auch Lotto spielen.
Würdest du denn sagen, das Studium an der HMS hat dich gut aus Gründen vorbereitet?
Ja, wahnsinnig gut, weil ich hier die Themen, die ich vorher aus der Praxis kannte, plötzlich auch fundiert gelernt habe. Gerade die juristischen Themen, mit denen hatte ich zwar manchmal zu tun, wenn ich irgendwie das Thema Scheinselbstständigkeit hat mich ja oft verfolgt als Kameramann oder die andere Themen. Man hat ja Berührungspunkte. Und in der HMS habe ich das plötzlich fundiert gelernt. Ich habe diese Fächer mal richtig gelernt und auch verstanden, warum manche Sachen wo sind. Und diese Themen, die ich nachher auch in der Gründung hatte, sind drauf aufgebaut. Ich meine, dass ich mich jetzt unterhalten kann überhaupt mit einem Juristen oder mit einem Banker, das ist schon eine steile Lernkurve gewesen. Das wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Ich hätte aber HMS viel früher machen müssen. Nur ich bin halt von Hause aus faul. Ich musste warten, bis irgendetwas kommt. Ich war zwar immer interessiert, anderes zu machen, aber so einen Paradigmenwechsel, weg von der Kamera, was völlig Neues zu machen, das wollte ich. Aber es ist natürlich eine harte Entscheidung, wenn man in einer Sache gut ist und das Geld kommt von selbst, man kriegt Aufträge und man kann sich die Aufträge vielleicht sogar aussuchen und macht tolle Reisen. Hier so einen Cut zu machen, das hätte ich viel früher machen müssen und nicht warten, bis ich eine Knieverletzung habe und Zeit habe zu studieren. Das wäre, glaube ich, vor 20 Jahren hätte ich das auch gut machen können.
Wahnsinnig mutig auf jeden Fall, dann doch nochmal zu sagen, jetzt gehe ich nochmal an die Uni und geh raus aus dem Berufsleben.
Naja, ich würde das gerne als Mut und so verkaufen, aber die Realität ist, ich hatte eine Sportverletzung und konnte eben nicht mehr an der Kamera arbeiten. Und ich habe hauptsächlich schon Unterhaltung zu dem Zeitpunkt gemacht, also 80 Konzerte im Jahr. Bin viel auf der Bühne rumgeturnt mit ganz tollen Bands und ganz vielen Bands, von denen ich nie mehr wiederhören möchte. Und das ging eben nicht mehr. Und das war so ein schleichender Prozess, bis ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dass oder auch akzeptieren musste, dass das Knie nicht nach 6 Wochen wieder gut ist, sondern es hat dann am Schluss 6 Jahre gedauert, einfach Pech gehabt. Und ich war gut versichert. Ich habe halt auch erlebt, was es bedeutet, viel eingezahlt zu haben. Und plötzlich kommen aus allen möglichen Quellen, wenn dieser Apparat erstmal anläuft, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin natürlich immer jemand, der gejammert hat über die vielen Abgaben, aber ich habe viele, viele Jahre in all diese Systeme eingezahlt und das ist mir zugute gekommen, dass ich dann auch mich ganz entspannt 2 Jahre lang auf diese, also ich habe ein bisschen länger als ein Jahr studiert und dann eben noch mich auf die Gründung vorbereitet. Das ist einfach eine Möglichkeit, die mir geboten wurde, für die ich sehr dankbar sein muss. Ich hatte das Glück, dass meine Versicherung tatsächlich das Studium an der HMS bezahlt hat.
Okay, interessant. Gründen nach der Uni ist ja ein ganz typischer Ablauf für Start-ups, bei dir ja auch. Jetzt ist es ja häufiger so, dass diejenigen, die gründen nach der Universität, ich sag mal Mitte, Ende 20 sind. Du hast ja gerade schon gesagt, du hättest in dem Alter gar nicht gründen wollen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, auch mit den ganzen Ups und Downs, die du geschildert hast, dass das vielleicht dann auch nochmal eine krassere finanzielle Belastung einfach ist, zu gründen mit diesem Hochrisiko, was du beschrieben hast, oder?
Ich glaube nicht, dass ich so eine Risikobewertung gemacht habe. Ich dachte tatsächlich nach der HMS, ich gehe jetzt zu Gruner und Jahr oder Bertelsmann, und weil das Thema Bewegtbild kam in den ganzen Verlagen auf und ich dachte, die brauchen Leute wie mich. Aber es hat nicht funktioniert. Also ich verstehe auch warum. Wenn man eine Bewerbung bekommt von jemand, der circa 10, 15 Jahre älter ist als das Durchschnitt in der Abteilung, dann ist das schon problematisch. Wenn in dieser Bewerbung dann auch nicht klar ist, was der Mensch eigentlich früher gemacht hat, hier ein bisschen Regie, SNG-Operator, ein bisschen Schauspielausbildung, ein bisschen das, ein bisschen dort, dann ist das für jemanden, der so strukturiert nach Personal sucht, jemanden aus der HR, nicht wirklich fassbar. Und dann auch noch ein Masterstudium ohne Bachelor gemacht zu haben, das ist, ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte bei irgendeinem großen Medienkonzern mal so eine Maske, wo ich mich meine Sachen reingeben musste und dann konnte ich nicht eine Note für den Master angeben, ohne eine Note für den Bachelor angegeben zu haben, weil das einfach nicht vorgesehen ist.
Wahnsinn.
Und als ich gemerkt habe, dass es mit diesen großen Konzernen nicht klappt, war es der logische Weg, wieder zurück dorthin zu gehen, wo ich herkomme, nämlich aus der Selbstständigkeit. Das habe ich ja nicht freiwillig gemacht. Ich war in Anfang der 90er auch nicht freiwillig selbstständig in Berlin. Das hat sich so ergeben, weil ich habe mich verliebt. Ich bin nach Berlin gegangen, weil ich da eine junge Dame kennengelernt habe. Und war aber Ausländer. Ich musste alle 3 Monate auf eine Aufenthaltsgenehmigung drum betteln eigentlich und habe keine Arbeitsgenehmigung bekommen. Ich habe dann kurz mal gejobbt im Hardrock-Café, bis ich draufgekommen bin, als Selbstständiger brauche ich keine Arbeitsgenehmigung. Und deswegen bin ich selbstständig geworden, habe mir dann als Kameramann ganz früh durch Zufall bin ich, glaube ich, 24 war ich Kameramann. Ich wollte eigentlich Spielfilm machen und nicht Nachrichten. Und deswegen war das auch ein Zufall, dass ich mich in die Selbstständigkeit begeben habe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Haus aus eher der eine oder andere Typ ist. Man lernt, man wächst da rein. Bei mir ist es auch so gewesen, ich bin da reingewachsen. Und jetzt war einfach auch die Frage, was mache ich? Gehe ich in die Anstellung? Wobei ich gar nicht wusste, wie funktioniert ein Konzern? Passe ich da rein? Und es hat dann eh nicht funktioniert. Und deswegen ist es logisch gewesen, wieder die Selbstständigkeit zu suchen, wo ich selbst was machen muss. Und dann habe ich eben geschaut, dass ich Geld auftreibe, dass ich einen Plan mache mit einem weißen Blatt Papier. Auch von der HMS unterstützt. Es gab damals zwei Arbeitsplätze im Beta-Haus, das die HMS hatte, und die waren selten benutzt. Und einen davon habe ich in der Gründung genutzt. Der Andreas Breder ist manchmal vorbeigekommen, den habe ich dort gesehen. Und wir sehen uns auch jetzt regelmäßig, das ist ein ganz lieber Kontakt. Und habe sozusagen den Platz genutzt, dafür zu gründen, und habe dann mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Und es ist etwas Großartiges, wenn aus einem weißen Blatt Papier irgendwann mal ein Produkt wird, eine Firma wird, mehr Leute dran arbeiten, Input von anderen kommt. Und ich habe ein so großartiges Team, und das ist wirklich, das macht mich wirklich happy. Die sind alle cleverer als ich. Das ist eins der Modelle, dass man muss immer Leute einstellen, die cleverer sind als man selbst. Das finde ich bei mir jetzt keine große Hürde ist, weil ich mich nicht als so selbst als so besonders clever sehe. Aber das ist ein tolles Team und mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Know-how. Was aber wichtig ist, es muss als Team funktionieren, es muss menschlich funktionieren. Ich dachte, oder ich bin auch ein paar Mal auf die Nase gefallen während der Gründung, auf die falschen Leute gesetzt, bis hin zu Kündigung, Klage, bla bla bla, das alles mitgemacht. Was wirklich essentiell ist an dem Team, das jetzt bei Iconics arbeitet, ist, dass wir auf der persönlichen Ebene uns alle sehr gut verstehen. Wir können uns reiben, wir können uns streiten, wir müssen auch jetzt nicht jeden Abend auf ein Bier gemeinsam gehen, aber wir mögen einander, glaube ich. Und wenn man so arbeitet, dann kann man auch gemeinsam Krisen durchstehen. Und ich bin wirklich dankbar, dass diese Krise mit der Insolvenz, dass wir die gemeinsam überstehen konnten.
Ja, Team ist ein gutes Stichwort. Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass ihr jetzt auch einen Zusammenschluss hattet. Wer ist denn euer neuer Partner und wie kam das überhaupt zustande?
Ja, auch eine Geschichte, die ungewöhnlich ist. Wir haben nach der Insolvenz einen neuen Gesellschafter bekommen, dem die Firma jetzt gehört, der 100% der Anteile hält. Und ich hatte mit einem Investor aus der Schweiz im Herbst ein Gespräch, der wollte investieren und aus Iconics so das Bindeglied für viele andere Firmen machen, die ja so eine Buy-and-Build-Strategie aufbauen. Und hat gesagt, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Und das habe ich noch nicht mit meinen Gesellschaftern durchgesprochen gehabt. Und er hat gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch der Meinung, dass wir als Europäer so viele tolle Firmen haben, aber gemeinsam auch schlagkräftiger sind. Und wir müssten uns eigentlich zusammentun. Und das hat mich auch gereizt, darüber mir Gedanken zu machen. Und ich habe mir so eine Liste gemacht, welche Firmen, welche Produkte gut zu uns passen würden. Mit dem Investor ist es dann nicht weitergegangen. Der hat eine andere Vorstellung gehabt, auch wie diese Struktur aussehen musste. Aber wie auch immer, kurz darauf hat eine Firma, die bei mir auf der Liste stand, die ich gut kenne und die ich auch sehr schätze, ähnliche Probleme gehabt wie wir vor ein paar Jahren. Und der Gründer hat mich angerufen und hat gesagt, lass uns mal sprechen, bei uns gibt es Schwierigkeiten. Und ich hatte irgendwann im Januar meinem Gesellschafter davon erzählt, hat gesagt, die würden toll zu uns passen. Und er hat gesagt, was machen die denn? Und ich habe ihm das so 2-3 Minuten erklärt. Und dann hat er nur eine Sache gesagt, mach. Ich so, was, wie, mach? Ja, bewirb dich darum, dass wir sie kaufen können. Und das hat 10 Tage Zeit gehabt. Und am 1. Februar dieses Jahres bin ich dann beim Notar gesessen und wir haben sozusagen den Merger vollzogen und sind jetzt aus 2 Firmen eine Firma geworden und haben viele neue Mitarbeiter und müssen unsere Produkte jetzt eben auch aufeinander abstimmen. Und das ist eine tolle Sache. Und ich habe einen Co-Geschäftsführer jetzt sozusagen die Last auf mehrere Schultern verteilt. Und das menschelt jetzt auch ganz kräftig. Das ist jetzt nichts, was man aus dem Handumdrehen macht. Das sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Visionen vielleicht dahinter. Da reiben wir uns auch und das ist gut so. Aber wir haben das gemeinsame Ziel vor Augen und deswegen ist das eine super Sache. Und viele Kunden, die uns beide kennen, haben vorher und nachher gesagt, passt perfekt.
Das heißt, wie groß ist jetzt euer Team? Wie sehr seid ihr gewachsen als Iconics?
Wir sind, glaube ich, jetzt 15 Feste und nochmal roundabout 10, 15 Freie. Dadurch, dass wir auch Ressourcen von unserem Gesellschafter bekommen, der über 100 Leute in Deutschland und 80 in Indien hat und wir sozusagen von dort auch unterstützt werden, ist das Team jetzt schon sehr viel größer und sehr viel unübersichtlicher geworden. Und ich bin nicht mehr in jedem Call dabei. Und das ist auch etwas, das mir schwer gefallen ist. In diesen Krisenzeiten musste ich ja alles machen. Und ich musste überall, ob es Finanzen, Vertrieb oder auch technische Calls, war ich immer dabei. Und genauso wie ich lernen musste, mich da mit zu beschäftigen, muss ich jetzt auch wieder lernen, loszulassen und mich bei Sachen einfach nicht mehr einzuwählen und nicht mehr dabei zu sein, weil ich weiß, das sind lauter talentierte Menschen, die das viel besser können wie ich. Und menschlich muss ich auch wieder lernen, wieder mehr privat zu sein, denn wenn man viele, viele Wochen, zwei Jahre so auf Vollgas gearbeitet hat und 7 Tage am Stück und dann noch neben Jobs gemacht hat, dann verlernt man auch das Privatsein und das ist jetzt für dieses Jahr meine Aufgabe auch, dass die Firma zum Break-Even kommt, aber dass ich auch ein bisschen mehr auf mich achte und dass ich privat sein kann.
Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass du gerne Radsport betreibst, dass du gerne Fahrrad fährst. Hast du dir da irgendwas konkret vorgenommen für dieses Jahr oder einfach nur allgemein einmal runterfahren?
Ja, ich habe früher Triathlon gemacht und also Laufen war nie meine Passion, aber ich habe damit angefangen. Wenn man viel reist und jedes Mal in einer anderen Stadt ist, ist das Einzige, was man eigentlich machen kann, laufen. Und das habe ich ein bisschen dazu hingequält und habe das dann bis zum Marathon geschafft. Aber so Halbmarathon waren eher meine Distanzen. Und dann habe ich eine Leidenschaft für Triathlon bekommen, aber habe nur Sprints gemacht. Also das heißt Kurzdistanzen, weil ich bin jetzt relativ dick. Aber damals war ich nicht dick, aber ich war trotzdem schwer. Ich bin kein klassischer Triathlet. Ich habe seit Corona ein bisschen schleifen lassen mit dem Sport, auch wegen der Knieverletzung. Und diese Abwechslung zwischen Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe damit jetzt gerade wieder begonnen. Wobei mein Leben halt jetzt anders ist. Weißt du, als Kameramann bin ich um 0.30 Uhr, 1 Uhr nach Hause gekommen, hatte irgendeine Band in der Birne und es hat noch duck, duck, duck gemacht und dann bin ich halt um die Alster gejoggt und vielleicht auch sogar zweimal. Und du wirst dich wundern, wie viele meiner Kollegen ich dann getroffen habe. Da konnte ich aber ausschlafen, hatte kein kleines Kind zu Hause und das Leben ändert sich natürlich. Ich laufe jetzt nicht um die Alster, aus mehreren Gründen, aber auch nicht um Mitternacht, weil mir sonst der Schlaf fehlt. Und aber das in den Alltag wieder einzubauen, dass ich wieder Zeit für mich habe, und sage, das ist wichtig, und dass ich mich hinsetze und nicht nur Mails und Verträge lese, sondern mich hinsetze, auch mal ein Buch lese und vielleicht kein Fachbuch, sondern einen Roman. Das ist genauso, wie ich das in die eine Richtung gelernt habe, muss ich das jetzt wieder in die andere Richtung lernen. Aber auch da, mein Umfeld und meine Familie ermahnen mich ja auch immer, wenn ich da ein bisschen zu wenig tue und ich habe das auch eine Zeit lang ignoriert, diese Ermahnungen. Aber es ist gut, dass ich da jetzt wieder einen Fokus drauf habe. Denn ich glaube auch, dass ich nur so leistungsfähig wieder sein kann, wenn ich ein bisschen mehr auf mich achte. Und ich habe jetzt kein Ziel, wieder ein Triathlon, ja, vielleicht ein Sprint nächstes Jahr. Aber ich würde wahnsinnig gerne einmal über die Alpen fahren mit dem Fahrrad. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Es ist wie in meinem alten Beruf. Es ist ja eigentlich immer auch das Problem, dass man niemanden dazu findet, der es mit einem macht. Meine Tochter ist jetzt 15, ich weiß nicht, ob die schon über die Alpen radeln würde. Meine Frau kann man dafür nicht so richtig begeistern, die ist lieber am Meer. Und im alten Job war es so, da war ich halt selbstständig, da konnte ich halt selten vorausplanen lange, aber ich konnte sagen, ich habe jetzt ein Loch von einer Woche, ich mache das jetzt. Aber wen findet man dann? Niemanden. Und ich muss mal schauen, ob ich jetzt planen kann, dass ich vielleicht im September die Transalp mache und darauf hin trainiere. Es wäre ein Wunsch, mal schauen, ob der zu verwirklichen ist.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Das heißt, mit Blick auf Iconics bist du jetzt CEO mit optimalerweise einer 40-Stunden-Woche oder was ist dein Plan?
Naja, das Ziel soll sein, die 40-Stunden-Woche. Das ist nicht realistisch. Ich habe mir diese Woche jetzt freigenommen, aber ich habe jeden Tag trotzdem 4-5 Stunden, wo ich Dinge abarbeite, zu denen ich im Alltag sonst nicht kommen würde. Das ist auch nicht ganz so schlimm, wenn man dafür eine Leidenschaft hat. Und ich habe auch kein Problem damit, nach dem Abendessen einen Laptop nochmal aufzumachen. Es muss nur die Balance sich halten. Wenn ich an dem Tag dafür in der Früh schwimmen war und am Abend dann ein bisschen länger mache, dann ist das völlig legitim für mich. Ich muss da jetzt nicht auf die Stunden achten, aber es muss sich die Waage halten. Und es ist natürlich schön, wenn das Team jetzt größer ist, dass ich vielleicht am Wochenende den Laptop mal nicht aufmache. Aber spätestens, wenn ich mir das vornehme, kommt ein Anruf von dem Kunden, der was braucht. Also.
Die ganze Iconics-Geschichte, die du jetzt erzählt hast, hört sich an wie eine wirkliche Heldenreise. Ich meine, es gab viele Talfahrten, aber mittlerweile geht's Iconics gut und du kannst jetzt auch ein bisschen wieder zurückstufen und auch ein bisschen mehr Privatleben genießen. Gibt's denn etwas, was du anderen Gründern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch etwas, was du gerne früher gewusst hättest?
Schon vieles. Es ist lustig, dass du sagst, es ist eine Heldenreise, weil es fühlt sich nicht so an.
Okay.
Natürlich, diese sind Ups und Downs und das ist so eine Geschwindigkeit. Ich dachte, vorher war mein Leben spannend, aber das waren eher Wellenlinien. Jetzt sind es Zickzack-Ausschläge nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Ich liebe das aber. Ich liebe, was ich tue, ne? Wenn ich es ein bisschen besser zeitlich im Griff kriegen würde. Ein paar Sachen, die mir jetzt wichtig wären, wenn ich nochmal von Null beginnen würde. Das erste ist Team, Team, Team. Und das Traurige ist, man muss auch irgendwann mal sagen, dass das Team, mit dem man vielleicht am Anfang begonnen hat, dann später nicht mehr das Richtige ist. Wir haben viele Leute auch verloren auf der Strecke. Ja? Und da habe ich mich sehr schwer getan, auch mich zu trennen. Ich hänge eigentlich an den Menschen. Aber das gehört dazu und das muss man auch, das muss man mit einkalkulieren. Das zweite ist, man sollte sich aufs Scheitern vorbereiten. Man sollte für sich einen klaren Plan haben, was ist denn bei mir? Wann ist der Punkt erreicht, wo ich aufhören möchte? Muss. Ich bewundere die Leute, die das rechtzeitig machen und nicht in diese Notsituation kommen. Ich hatte vor ein paar Wochen im Januar bin ich in Berlin zu so einem AI-Dinner eingeladen worden von einem Unternehmer. Und da waren nur Gründer in dem Bereich und einer hat seine Firma vorgestellt und hat gesagt, ja, wir haben gerade aufgehört, obwohl die noch genug Geld am Konto haben und so, weil sie draufgekommen sind, das Business Model funktioniert nicht. Und nicht bis zum Schluss zu versuchen, also mal noch zu verschlimmbessern, sondern klar zu sagen, wir haben gelernt und es wird wahrscheinlich nicht gut und wir machen jetzt Schluss, ist eine sehr große Entscheidung. Und deswegen, jeder Gründer sollte für sich wirklich Regeln festlegen, wann höre ich auf. Und ich bin sehr dankbar, dass wir auch diese Reise machen konnten. Ich hatte meinen Co-Founder, der ist irgendwann mal ausgestiegen und bin sehr dankbar, dass wir uns auf so eine gute Art und Weise getrennt haben. Das ist nicht nur vertraglich festgelegt gewesen, das ist halt auch bei uns menschlich so gewesen, dass er dann irgendwann gesagt hat, er kann das nicht mehr leisten, zeitlich, finanziell und wir das auf eine vernünftige Art und Weise gemacht haben. Und deswegen auch jeden Gründer würde ich sagen, man muss sich darauf vorbereiten, das ist sehr wahrscheinlich, dass das Team, das am Anfang angefangen hat, nicht das Team ist, das nachher in die Ziellinie läuft. Ich habe auch bei Gründern gesehen, die sehr monothematisch aufgestellt waren, dass das nicht funktioniert hat. Gerade an der Uni, wenn sich zwei Wissenschaftler treffen und ein tolles Produkt bauen, heißt das nicht, dass es sich verkaufen lässt. Ein Team, das unterschiedliches Know-how hat aus Marketing, Finanzen, Produkt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte den Vertrieb unterschätzt. Ich würde jetzt eigentlich von Anfang an einen Vertriebler ins Boot holen wollen. Gerade im Bereich B2B. Ich weiß nicht, wie es im B2C ist, aber im B2B ist es tatsächlich lange Zyklen. Und ich würde, das ist für mich mein größter Fehler gewesen. Ich bin mir selbst nie ehrlich gewesen, wie lange und wie viel Geld wir eigentlich brauchen. Wir haben so viele Finanzierungsrunden, so viele kleinere Finanzierungsrunden gemacht, die für ein halbes Jahr gereicht haben. Und ich musste sofort wieder mit Funding anfangen. Wir hätten von vornherein sagen müssen, das, was wir vorhaben, kostet 5 Millionen und wir beginnen nicht, sollte es nicht zumindest jemanden geben, der bereit ist, das muss ja nicht gleich die 5 Millionen sein, aber der bereit ist, diesen Weg auch zu gehen und der das wuppen könnte. Wir haben immer wieder Finanzierungsrunden gemacht und Es gab eine Situation, da haben meine Gesellschafter einen Berater dazugeholt, der in diesem Bereich sehr versiert ist. Medien und Startups, kennt jeden, weiß alles. Und der zu diesem Zeitpunkt, da ging es um die zweite oder dritte Runde, hat er gesagt, er hätte nie investiert in Iconics anhand des Decks, das ich am Anfang vorgelegt habe, wo drin steht, in 12 Monaten verdienen wir Geld. Weil er hätte allen sagen können, das stimmt nicht. Und er hat auch gesagt, der Eugen hat das sicher fest geglaubt. Der hat das nicht aus einfach so hingeschrieben. Aber es ist unmöglich, in dem Bereich nach 12 Monaten Geld zu verdienen. Deswegen, er hätte niemals empfohlen, in Iconics oder aufgrund dieses Decks zu investieren. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir diese Besprechung hatten, hat er gesagt, jetzt ist das Produkt fertig, jetzt ist es weit genug, ist der richtige Markt, jetzt haben wir diese ganzen Dinge, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die nächste Finanzierungsrunde zu machen. Und ich war mir, glaube ich, selbst nie ehrlich. Wir haben geglaubt, wir kriegen das mit kleinem Geld hin, wir kriegen es relativ schnell hin und deswegen mussten alle paar Jahre oder alle paar Monate manchmal neue Finanzierungsrunden machen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es bei uns schiefgegangen ist, denn wir hatten den Puffer nicht. Und wenn wir auf der anderen Seite, es gibt halt euch auch diese Situationen nur sehr, sehr, sehr selten, dass man ein Pitch-Deck vorlegt und dann ein paar Millionen kriegt. Ohne Reputation, ohne dass schon ein kleines Produkt da ist. Diese Geschichten kennt man, denn man kennt sie aus den angelsächsischen Ländern. Es gibt hier auch einzelne Erfolgsstories, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr viel geringer, als dass man klein beginnt und das runterschneidet. Und ich glaube, wir hätten den Plan anders aufstellen müssen, ein ganz kleines MVP machen, oder Proof of Concept, das wirklich so schrabbelig ist, und dann erst auf die Suche nach Geld gehen. Und dann hätte es auch sein können, dass wir 1-2 Jahre nichts machen, bevor wir die Finanzierung haben. Aber dieses ewige im Dauerlauf, ewiges in diesem Rad drinnen zu sein und immer auf dem Limit zu sein, und ich mich halt auch immer hinten angestellt habe, weil ich ja natürlich immer der Letzte war, der Geld bekommen hat, das würde ich für mich nicht mehr machen, auch meiner Familie zuliebe. Sondern ich würde sofort wieder gründen. Ich würde, habe auch ein paar Ideen, wo ich sage, das ist noch nicht, dieses Problem ist noch nicht gelöst. Ich würde das sofort wieder machen. Aber es muss die Finanzierung stehen und es müssen wahrscheinlich andere, die sich um die Finanzen kümmern. Dieses alles bei mir, rund um mich aufgebaut, ist nicht gut. Das ist auch für die Firma nicht gut, sondern es muss auf viele Schultern verteilt sein und idealerweise auf Personen, die das schon vorher mal gemacht haben.
Also deine Take-Home-Messages, ehrlich mit sich sein und auch sich auf Scheitern vorbereiten, oder?
Ja, aber andere, jetzt widerspreche ich mir gleich in einem Satz. Natürlich ehrlich zu einem sein, aber trotzdem groß zu denken. Man kann träumen. Man muss träumen. Wenn man sagt, ich möchte dahin, ich möchte auf den Everest, ich möchte auf den Mars. Wenn es nicht Leute gibt, die diese Visionen haben, dann gibt es keine Innovation.
Ja, den Mutigen gehört die Welt. Vielen Dank, dass du da warst, Eugen. Es war eine ganz interessante Geschichte, die du uns erzählt hast. Und alles Gute für dich und Iconics.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und an alle Gründer da draußen. Just do it.
Das war auch schon die Folge mit Eugen Cross. Ich hoffe, sie hat euch mindestens genauso gut gefallen wie mir. Eugen hat mich auf jeden Fall inspiriert und die Daumen für die Alpenüberquerung sind definitiv gedrückt. Seid gerne auch beim nächsten Mal dabei. Abonniert gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Alles Gute und bis bald!